Schönen guten Morgen zusammen. Wenn wir so in die Welt gucken, in die Nachrichten gucken, dann kann einem Angst und Bange werden. Aber wenn wir dann so hier zusammen sein dürfen, gerade auch heute Morgen in der ersten Stunde, wo der Herr Jesus so Mittelpunkt war und jetzt auch Mittelpunkt sein soll, dann haben wir eine Basis, einfach ein Fundament, die Bibel nennt es auch einen Eckstein, wo wir uns voll und ganz drauf stützen können. Und das war schon immer so. Und ich möchte heute einmal etwas über die Zeiten, wie Gott bestimmte Sachen im Voraus weiß und damit Voraussetzungen schafft, um dann letztlich zu seinem Ziel zu kommen, uns einmal anhand des Buches Esther darstellen. Wir werden sehr viel aus dem Buch Esther lesen. Ich werde die Geschichte der Esther erzählen. Es ist ein Buch, was eigentlich sehr wenig bekannt ist, zumindest was die Predigten betrifft. Ich habe also in den über 20 Jahren, die wir hier sind, soweit ich weiß, erst einmal eine Predigt darüber hier gehört. Über viele kleine Propheten übrigens auch, da habe ich teilweise noch gar keine Predigt drüber gehört. Wäre auch mal interessant, auch da wirklich ranzugehen. Und ich habe in dieses Mal ausnahmsweise aus der neuen evangelistischen Übertragung mir den Text herausgezogen und ausgedruckt. Wir befinden uns in einer Zeit, die wir mit unserer Zeit gar nicht vergleichen können. Weil seinerzeit hatte der König alle Macht. Wenn der König etwas sagte, dann musste das getan werden. Und wer das nicht tat, der wurde im Zweifel sofort hingerichtet. Und da war in der Zeit, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, ein König mit Namen Ahasveros oder Xerxes, je nachdem, welche Übersetzungsvariante man nimmt. Der war König eigentlich über fast der kompletten damaligen Welt. Der war König von Indien bis Nubien, über 127 Provinzen regierte der König Ahasveros. Und dessen Thron stand in der Stadt Susa. Interessanter Name. Werden wir noch öfter darauf zurückkommen, denn es war eigentlich diese Stadt Susa eine Stadt für sich, wo der König mit seinem ganzen Gefolge drin wohnte. Da durfte nicht jeder einfach so reingehen, die war bewacht. Und dieser König auf der Höhe seiner Macht, in seinem dritten Regierungsjahr, feierte er ein Fest. 180 Tage Fest feiern. 180 Tage, wie viel ist das? Kann man das mal umrechnen, ganz schnell? Das ist, Kann man nicht, gut. Aber ich sag's dir mal, das ist ungefähr ein halbes Jahr lang, hat er nur ein Fest gefeiert. Und danach lud er nochmal wieder alle ein zu einem weiteren Fest. 7 Tage lang wurde auf dem Platz zwischen Palast und Park gefeiert. Und gleichzeitig, der König feierte nur mit den Männern zusammen, gleichzeitig feierte seine Frau, die Königin Vashti, auch ein Fest. Sie machte es genauso wie ihr Mann. So, und an dem letzten Tag des Festes hatte dieser König Ahasveros, ich weiß nicht, ob er zu viel getrunken hat oder nicht, in der Übersetzung steht, in einer Weinlaune ließ er sich bedienen. Und dann befahl er doch, dass die Königin auch mal zu den Männern kommen sollte. Die Königin Vashti, seine Frau, sollte auch mal zu den Männern kommen, denn er wollte den allen zeigen, wie schön seine Frau war. Und was macht seine Frau? Richtig, die hat einfach gesagt, ich komme nicht. Und Und das war einem König, wenn der was sagte, musste das getan werden. Was hat er jetzt mit dieser Frau gemacht? Ja, aber ihr kennt die Geschichte, habe ich den Eindruck. Kann das sein? Ja, der hat gesagt, du bist keine Königin mehr. Richtig. Weil er nämlich so zornig war. Und dann überlegten sie nämlich zusammen, er mit seinen ganzen weisen Leuten, die ihn beraten haben, überlegte, was sie tun könnten. Und dann sagte ein Weiser zu ihm, das ist jetzt Kapitel 1, Vers 19, wenn es dem König recht ist, sollte ein unwiderruflicher königlicher Erlass herausgegeben werden, der ins Gesetz der Perser und Meder aufgenommen wird, dass Vashti nie wieder vor ihm erscheinen darf. Der König möge eine andere Frau zur Königin machen, die diese Würde auch verdient. Und so wurde das gemacht. Vashti war keine Königin mehr. Der König war jetzt ohne Frau, ohne Königin. Und das gefiel ihm auch nicht. Er wurde verdrießlich. Vielleicht kann der eine oder andere von uns Männern das ein Stück weit nachvollziehen, wenn die Frau mal längere Zeit ausfällt, in Kur ist oder dergleichen, dass das eben nicht so ganz einfach ist. Und dann haben die Diener ihm gesagt, weißt du was, such dir doch eine neue Frau. Und diese neue Frau, das gefiel dem König. Da hat er gesagt, gut, dann wollen wir mal im ganzen Land suchen, wo es schöne junge Mädchen gibt. Und diese schönen jungen Mädchen, die holen wir dann in den Palast. Und dann gucken wir mal, welche von den vielen Mädchen, die wir im ganzen Land entsprechend zusammensuchen, welche dem König am besten gefällt. Dann durften die immer einmal zum König kommen. Und wenn der König, wenn sie dann wieder von da weggingen, kamen sie in ein anderes Haus. Und nur wenn der König sie wieder gerufen hat, durften sie nochmal zum König zurück. Naja, und so ging das dann durchs ganze Land. Man suchte durchs ganze Land und man fand unter anderem die Esther. Ein junges Mädchen war in einer Pflegefamilie eigentlich, würde man das heute so sehen, bei ihrem Onkel, weil ihre Eltern gestorben waren. Und die nahm man auch mit neben vielen, vielen anderen. Sie kam in das Haus mit den ganzen Mädchen und der Oberaufseher von dem Haus, der Hegeis, der fand dieses Mädchen einfach fantastisch. Wir lesen dazu, das Mädchen fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass ihre Schönheitspflege sofort begann und sie die beste Ernährung erhielt. Sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte er ihr zur Verfügung und ließ sie im schönsten Teil des Frauenpalastes wohnen. Sieben Dienerinnen hatte diese Esther jetzt zur Verfügung. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste und was der Mordecai, ihr Pflegevater, ihr absolut eingeschärft hatte, sag niemandem, dass du eine Jüdin bist. Also aus dem Volk Gottes bist. Halt dich damit zurück. Und das hat sie absolut getan. Und da sehen wir, dass sie alleine in diese Umgebung des Königs kam, war eine Vorbereitung Gottes. Wir werden das nachher noch deutlicher sehen. War aber eine Vorbereitung Gottes über das, was dann später geschehen wird. Und so denken wir manchmal auch teilweise über Sachen nach, die negativ in unserem Leben auftauchen. Was soll das jetzt? Aber wir wissen gar nicht, ob Gott nicht damit etwas bezweckt. Denn dass die Esther als junges Mädchen aus dieser Pflegefamilie rausgeholt wurde und an den Königshof gebracht wurde, ich glaube, das gefiel ihr nicht unbedingt. Stell dir mal vor, von jetzt auf gleich von zu Hause weg, nur in ganz fremde Umgebung, musst alles das tun, was die anderen sagen, ohne Mama, ohne Papa. Machen wir nicht, ne? Mama und Papa brauchst du, ne? Das ist gut. Und da kann man sich schon mal, da könnt ihr euch alle mal auch drüber freuen, dass ihr Mama und Papa habt und dass ihr ja eine Familie habt, wo ihr zu Hause seid. Und dass wir nicht in so einer Zeit leben wie damals, wo einfach irgendjemand kommt und sagt, und jetzt musst du mitkommen zum König. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Schönheitspflege, diese 7 Dienerinnen, die sie da gepflegt haben. Wenn nun eins der Mädchen an die Reihe kam, zum König zu gehen, nachdem es ein Jahr lang vorbereitet worden war, denn so lange dauerte die Schönheitspflege, 6 Monate mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsamöl und anderen Pflegemitteln. Kann ich mir nicht vorstellen, so etwas überhaupt zu erleben. Es mag vielleicht die eine oder andere von uns Schwester, von euch Schwestern sich das vorstellen können, so einfach mal ein Jahr lang nichts tun zu müssen, nur gepflegt zu werden. Aber dann ging es zum König. Am Abend ging das Mädchen dann in den Palast des Königs und am Morgen kehrte die junge Frau in das zweite Frauenhaus zurück und kam unter die Aufsicht eines anderen Aufsehers. Keine von ihnen, und das ist jetzt nochmal wichtig, keine von ihnen durfte noch einmal zum König kommen. Es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und wurde namentlich gerufen. Eigentlich ein trauriges Leben für die Mädchen, für die jungen Frauen. Aber Gott hatte etwas Besonderes vor. Und dann lesen wir, dass es im Januar des 7. Regierungsjahres von Ahasveros die Esther zum König ging. Hier müssen wir übrigens etwas aufpassen mit der Zählung der Monate, die wird hier in dieser Übersetzung nach der Weise, wie es die Juden haben, in ihrem Kalender gezählt. Und Esther erlangte seine Gunst. Der König gewann sie einfach lieb. Seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen jungen Frauen. Deshalb setzte er die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Jetzt ist diese junge Frau diese junge Frau Königin eines gottlosen Königs. Jemand aus dem Volk Gottes wird zur Königin des gottlosen Königs Ahasveros. Das ist etwas, das können wir eigentlich so gar nicht verstehen, wie Gott das so zugelassen hat. Aber Gott hatte einen Plan, weil er wusste, dass er sein Volk noch retten wollte. Weil er wusste, was anschließend in den weiteren Tagen, in der weiteren Zeit passierte. Nun, als die Esther Königin war, lesen wir dann, dass 2 von den Aufsehern, von den königlichen Eunuchen, die haben sich verschworen. Die hießen Bigtan und Teresh und die wollten nämlich den König Xerxes umbringen. Sie befehligten die Torwache und planten einen Anschlag. Mordecai hörte davon und teilte es der Königin Esther mit, die es in seinem Auftrag sofort dem König meldete. Die Sache wurde untersucht und für richtig befunden. Darauf wurden beide Eunuchen hingerichtet. Den Vorfall trug man in die königliche Chronik ein. auch etwas, wo Gott für gesorgt hat, dass ja dieser Vorfall letztlich in der Chronik drin stand, denn auch das werden wir gleich noch feststellen, was das bedeutet. Jetzt kommt in dem Buch Esther ein Szenenwechsel. Jetzt geht es nämlich um den König und um seinen höchsten Beamten, den Haman. Einige Zeit später erhob König Ahasveros Haman ben Hammedata aus Agag zu höchsten Ehren und Würden. Und sämtliche Beamten am Königshof mussten sich vor Haman niederknien und tief niederbeugen. So hatte es der König befohlen. Mordokai jedoch kniete sich nicht hin. Er beugte sich nicht. Da fragten ihn die anderen Beamten, warum übertrittst du dauernd das Gebot des Königs? Und er sagte, weil ich Jude bin, weil ich mich nur vor dem Gott des Himmels beuge. Und das hat den Haman geärgert. Der war nämlich so von sich überzeugt. Er hatte sogar den Siegelring des Königs, das heißt, er durfte Gesetze machen und die mit dem Siegelring entsprechend bestätigen, und dann musste das in dem ganzen Reich der Meder und Perser so gemacht werden. Und jetzt war einer in dem Reich, der ihm nicht die Ehre gab, der nicht ihm sagte, was er für ein toller Kerl ist. Und das ärgerte ihn so sehr, dass er beschloss, nicht nur den Haman, er hatte nämlich mitgekriegt, dass er ein Jude war, dass er nicht nur den Haman beseitigen wollte, sondern er wollte das ganze Volk der Juden töten. An der Stelle kann man fast sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es zieht sich bis heute durch, dass die Menschen, die nicht Juden sind, in irgendeiner Weise immer wieder versuchen, die Juden zu töten, Israel zu beseitigen. Da werden wir sicherlich an dem Filmabend am 8. November, wozu wir auch hier schon mal einladen können, noch mehr zu erfahren, wenn wir den Film über Israel dann hier sehen können. Und dann hat er sich überlegt, ich werfe jetzt mal das los und überlege mal, wann machen wir das, dass wir die ganzen Juden vernichten. Und das Los fiel auf den 13. März des folgenden Jahres. Und dann ging er zum König. Und dann sagt er, da gibt es ein Volk, das über alle Provinzen verstreut lebt und sich vor allen anderen Völkern in deinem Reich absondert. Ihre Gesetze unterscheiden sich von denen aller anderen Völker, und die königlichen Gesetze befolgen sie nicht. Das darf sich der König nicht bieten lassen. Wenn der König zustimmt, soll durch einen Erlass befohlen werden, sie auszurotten. Ich werde dann den Verwalter der Staatskasse 10.000 Talente Silber aushändigen. 10.000 Talente Silber, das war ungefähr so viel, wie der König Ahasveros an Steuern in einem Jahr bekam. Das war es ihm wert, um diese Juden, nur weil der eine sich nicht beugte, um diese Juden endlich zu beseitigen. Der König zog seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem Judenfeind, und sagte, das Silber kannst du behalten und mit dem Volk kannst du machen, was du willst. Und so hat er den Erlass geschrieben. Er hat das Gesetz geschrieben. Am 13. Jetzt muss ich aufpassen. Am 13. März war das doch, ne? Ja, am 13. März, weil bei uns steht im 12. Monat und am 13. Dezember hat unsere Dorcas Geburtstag. Deswegen konnte ich mir das immer so gut merken. Also am 13. März sollten die ganzen Juden vernichtet werden, alle Juden umzubringen und zu beseitigen, jung und alt, Männer und Frauen, Kinder. Und ihr Besitz sollte geplündert werden. Und das erfuhr jetzt Mordekai. Und dann zog er einen Trauersack an und ging durch die Straße und rief laut Klagerufe aus, was das auch immer genau sein mag. Und er kam auch bis an das Tor zum Königspalast Und in den ganzen Provinzen herrschte einfach Trauer darüber, dass jetzt dieses Gesetz erlassen war. Und auch Esther kriegte mit, dass der Mordekai sich so ganz seltsam verhielt. Und dass er den Trauersack anhatte, aber damit durfte er ja nicht zu ihr kommen. Dann schickte sie ihm Kleidung, dass er doch bitteschön zu ihr kommen möge und ja, ihr sagen möchte, was los ist. Aber Mordekai wollte nicht kommen, sondern gab ihr nur eine Abschrift, gab dem Diener, den die Esther geschickt hatte, eine Abschrift des Erlasses. Und dann ließ Esther ihm sagen, alle Diener des Königs und all seine Untertanen in den Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird hingerichtet, egal ob Mann oder Frau. Ja, der Mordekai, der hatte nämlich gesagt, Esther, geh mal zu dem König hin und bitte um Gnade für die Juden. Und jetzt stand die Esther ja in einer Zwickmühle. Es wusste ja in dem Moment mal keiner, dass sie Jüdin war. Aber jetzt kommt letztlich der Punkt, ja, wo es deutlich wird, warum sie Königin geworden ist. Weil damit hatte sie nämlich durchaus die Chance, zum König zu gehen. Aber da war noch ein ganz großes Problem dazwischen. Wer nämlich einfach zum König ging, weil er da mal Lust zu hatte, der wurde nur dann begnadigt, durfte am Leben bleiben, wenn der König ihm das Zepter entgegenhielt. Lesen wir den Bibeltext um dieses Thema herum. Alle Diener des Königs und alle seine Untertanen in den Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird hingerichtet, egal ob Mann oder Frau. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, darf er am Leben bleiben. Und ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König hineingerufen worden. Als man Mordekai diese Worte Esthers mitgeteilt hatte, ließ er ihr antworten, bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Mordekai sagt also, geh rein zum König und bitte für das Volk. Und wenn du es nicht tust, Gott wird Hilfe schicken. Er war davon überzeugt, dass Gott sein Volk rettet. Nachdem die Esther das gehört hat, ließ sie Mordekai antworten, geh und rufe alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen. Fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht. Ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Da ging Mordekai los und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Am 3. Tag legte Esther ihr königlichen Gewänder an und betrat den inneren Hof vor dem Königspalast. Mag die wohl gezittert haben. Werde ich jetzt wohl umgebracht oder nicht? Wenn ich jetzt ungefragt zum König gehe? Was meinst du? Sie wird umgebracht? Also, du musst jetzt mal gut zuhören. Der König saß gerade auf seinem Thron, der dem Eingang gegenüberstand. Als er die Königin Esther am Hof stehen sah, fand sie seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte: Was hast du, Königin Esther, was ist dein Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches kosten würde, soll es dir erfüllt werden. Das heißt mit anderen Worten, du kannst dir wünschen, was du willst. Ich werde es dir erfüllen. Jetzt hat die Esther eine ganz eigenartige Bitte. Wenn es dem König recht ist, möge er heute mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für ihn vorbereitet habe. Soll zum Abendessen kommen. Die hätte alles haben können. Der Hälfte vom ganzen Reich, 127 Provinzen. Und sie bittet nur den König, komm mal einmal zu mir zum Abendessen. Aber auch das ist vorbereitet. Der König lässt den Haman holen, sie gehen zum Essen. Und als sie dann Wein tranken, fragte der König, was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches. Ja, ich habe eine große Bitte. Wenn ich die Gunst des Königs gefunden habe und wenn es dem König gefällt, meinen Wunsch zu erfüllen, dann möge er morgen noch einmal mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich vorbereitet habe. Dann werde ich die Frage des Königs beantworten. Komisch, ne? Wir hätten bestimmt was ganz anderes uns gewünscht, als dass sie nochmal zum Abendessen kommen sollen, also nochmal Gemeinschaft mit ihr haben sollen. Ach, den Haman, den hat das richtig gefreut. Jetzt habe ich nicht nur die Gunst des Königs, sondern auch die Gunst von der Königin. Ha, ist das nicht eine tolle Sache? Und dann geht er los. Und dann sieht er den Mordokai da stehen und er verbeugt sich schon wieder nicht. Und dann wird er zornig und geht zu seinen Freunden und sagt, was mache ich mit diesem Kerl? Und die raten ihm, weißt du was? Lass bei dir vorm Haus einen 25 Meter hohen Pfahl aufrichten und dann gehst du morgen zum König und bittest ihn um Erlaubnis, diesen Mordokai doch daran aufzuhängen, also ihn dahin zu richten. Ach, das gefiel dem Haman. Also ließ er den Pfahl bauen und dann ging er in Ruhe erstmal schlafen. War Genugtuung erstmal. Morgen wird er endlich diesen Haman schon mal beseitigen. Die Juden waren ja erst nächstes Jahr dran, 13. März. Und in dieser Nacht passiert etwas ganz Eigenartiges. Also zwischen dem ersten Einladung der Esther und der zweiten Einladung der Esther passiert etwas Eigenartiges. Der König konnte nicht schlafen. Und dann ging er hin, nicht so wie wir das vielleicht mal machen, wenn wir nicht schlafen können, dass wir uns dann irgendwo hinsetzen und irgendeine Serie noch zwei Folgen gucken, damit wir wieder müde genug sind zu schlafen. Nee, sowas gab es alles noch nicht. Der ließ sich die Chronik bringen. Der ließ sich die Geschichtsbücher seines Reiches bringen. Und da stand drin, dass er mal einem Anschlag entgangen ist, weil Mordokai diese Verschwörung entsprechend gemeldet hatte und die beiden Aufseher dann hingerichtet wurden und den Anschlag nicht verüben konnten. Und dann sagte der König, wie ist Mordokai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Die Pagen sagten, er hat nichts dafür bekommen. Dann sagte der König, er ist draußen im Hof. Und in dem Augenblick, und wir merken vielleicht, wie sich die Sache immer mehr zusammenzieht, wie Gott immer mehr hier letztlich, manch einer würde vielleicht sagen, Zufälle zusammenschickt, aber wie Gott einfach diesen Zeitplan hat, ja. Er fragt nämlich seine Leute, wer ist draußen im Hof? Und in diesem Augenblick kommt der Haman, und was wollte der Haman vom König machen? Was wollte der von dem haben? Na? Richtig, die wollte er sich jetzt vom König holen. Der König lässt ihn aber gar nicht, lässt ihn reinholen, aber lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Sondern der König fragt ihn, sag mal, ein Mann, der viel für den König getan hat, was soll man mit dem wohl am besten machen? Und was denkt der Haman? Ha, klasse, jetzt bin ich dran, endlich werde ich vor dem ganzen Volk geehrt. Also auf einem neuen Pferd sollte er reiten, das Kleid vom König anhaben, dann soll einer vor ihm hergehen und sagen, das macht der König mit jemandem, so ehrt der König einen Mann, den er auszeichnen will. Und er sieht sich schon da selbst in Prunk und Orden da über den Platz reiten. Und alle finden es toll. Und dann sagt der König zum Haman, das ist ein Satz, dass der König weiß ja nicht, was der Haman letztlich wollte. Nimm das Gewand und das Pferd und mach es so mit dem Juden Mordokai, der im Palastbezirk Dienst tut. Beeile dich und lass nichts von dem weg, was du vorgeschlagen hast. Den er eigentlich aufhängen lassen wollte, den soll er jetzt durch die Stadt führen und sagen, so geht es einem Mann, den der König auszeichnen will. Und hier merken wir schon, ja auch wieder, wie Gott vorbereitet. Denn interessanterweise ist ja zwischen dem ersten und dem zweiten Mal Abendessen von der Königin auf einmal dieser Traum. Er passt genau in diese Zeit hinein, dass ja der Mordokai letztlich geehrt wird. Und dass Haman den Mordokai nicht aufhängen kann. Und dann ist es wieder Abend. Na, zunächst geht mal der Haman nach Hause und sagt, was ihm passiert ist. Und dann sagen ihm seine eigene Frau und seine Freunde, wenn Mordokai, vor dem du jetzt zum ersten Mal den Kürzeren gezogen hast, ein geborener Jude ist, kannst du aufgeben. Dann ist dein Untergang besiegelt. Und dann geht der Haman natürlich weiterhin nichts ahnend das zweite Mal zu diesem Abendessen mit dem König hin. Und der König fragt wieder, was willst du haben, Königin Esther? Und dann sagt die Königin, wenn ich Wohlwollen beim König gefunden habe und wenn es dem König recht ist, dann möge mir mein Leben geschenkt werden. Das ist meine Bitte und mein Volk, das ist mein Wunsch. Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man will uns vernichten, umbringen und beseitigen. Hätte man uns nur zu Sklaven machen wollen, wäre ich still geblieben. Denn dafür hätte man den König nicht belästigen müssen. Da fragt Ahasverus die Königin Esther, wer ist das, der so schändliche Pläne ausheckt und wo steckt er? Esther erwiderte, unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Und da merkte der Haman, dass es jetzt für ihn, für seine Ehre vorbei war. Und der König wurde zornig, weil er hatte die Königin so lieb und kriegte jetzt auf einmal mit, was er da ja letztlich auch selbst mit verbockt hatte, dass er sagt, mach mit dem Volk, was du willst. Und er stellt fest, dass der Haman letztlich ja nicht nur den Mordokai, sondern das ganze Volk vernichten wollte. Dann stellt er noch fest, dass und hat den Eindruck, dass Haman, weil er um Gnade bei der Esther bittet, dass er der Esther was antun will. Und einer von seinen Palastaufsehern, die den König bedienten, sagte, ein 25 Meter hoher Pfahl steht ja schon beim Haus von Haman. Der war für Mordokai bestimmt, für den Mann, der dem König durch seine Anzeige einen guten Dienst erwiesen hat. Und dann befahl der König, dass man den Haman daran aufhängt. Und der König gab den Siegelring, den er dem Haman abgenommen hatte, jetzt Mordokai. Und jetzt konnte Mordokai Gesetze entsprechend erlassen im Reich der Meder und der Perser. Wenn wir das so sehen, dann merken wir, es passt zeitlich alles genau so exakt zusammen, weil Gott es so führt. Denn ein Mordekai und auch eine Esther können nicht beeinflussen, ob der König nun gut schlafen konnte oder nicht. Dass das seinerzeit in die Chronik eingetragen worden war, war eine Vorbereitung, dass der König auch jetzt wieder genau diese Stelle vorgelesen bekam. Und so merken wir, dass Gott die Fäden nach wie vor in der Hand hat. Aber jetzt war noch ein Problem da. Jetzt war dieses Gesetz da, dass die Juden am 13. März entsprechend vernichtet werden sollten. Und dann geht die Esther zum König und sagt, nimm doch bitte dieses Gesetz zurück. Und dann sagt der König, das geht nicht. Ein Gesetz, was von den Medern und Persern erlassen ist, steht absolut fest. So, und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, ja. Das kann ich verstehen. Ich hätte auch keine Ahnung in der Situation. Aber der Mordekai, ich weiß nicht, wie viel er wirklich gebetet hat, wie viel er darum gerungen hat. Der Mordekai, der hatte eine gute Idee. Der hat nämlich gesagt, wir erlassen ein weiteres Gesetz, dass die Juden sich ganz offiziell an diesem 13. März verteidigen dürfen. Also nicht nur die anderen durften die Juden angreifen, was das erste Gesetz war, sondern jetzt durften die Juden sich offiziell verteidigen. Und das haben die Juden auch gemacht. Und wir lesen dann, dass es eigentlich ein großer Sieg war, weil die Juden nicht vernichtet wurden, sondern gerettet wurden an diesem Tag. Es sind viele Menschen umgekommen, die auch von den Juden entsprechend umgebracht wurden. Nämlich die Juden haben die Menschen umgebracht, die sie angegriffen haben. Aber interessanterweise lesen wir, an ihrem Besitz vergriffen sie sich nicht. Sie haben sie nicht geplündert. Sie haben sich nicht bereichert an dem, was die anderen hatten, sondern sie haben sich wirklich nur gewehrt und haben an der Stelle dann insoweit gesiegt, dass sie als Volk weiter bestanden haben. Sie sind nicht vernichtet worden. Warum? Weil Gott letztlich die Fäden in der Hand hält. Und weil Gott auch in deinem und meinem Leben die Fäden in der Hand hält. Und auch eine Esther, und da ist es ja ganz persönlich, ist nicht vom König hingerichtet worden, als sie das erste Mal in den Thronsaal kam und auch beim zweiten Mal im Thronsaal nicht. Sie hat überlebt, weil Gott die Sache in der Hand hält. Und das dürfen wir auch wissen, dass Gott unser Leben in der Hand hält. Ja, ich weiß. Und auch das dürfen wir nicht vergessen, dass es auch Situationen gibt, und wir wissen es aus den Nachrichten von Open Doors allemal, dass viele, viele Christen ihr Leben lassen, weil sie an den Herrn Jesus glauben, auch heute noch. Und das zieht sich auch durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Wenn wir uns die 12 Apostel angucken, wobei Judas Iskariot dann, der sich selbst das Leben genommen hat, dann sind es noch 11 gewesen, aber 10 von diesen 11 sind, soweit wir es wissen, hingerichtet worden um ihres Glaubens willen. Und doch hat Gott einen Plan mit allem, mit deinem Leben und mit meinem Leben. Und hier aus dieser Geschichte der Esther ist dann heraus entstanden, dass die Juden jedes Jahr dieses Purimfest gefeiert haben, um sich daran zu erinnern, wie Gott sie gerettet hat. Und wenn man in Wikipedia nachschaut, dann gibt es dieses Purimfest heute immer noch. Man muss sich das mal vorstellen, das hat sich auch gehalten. Neben vielen anderen Festen, diese Befreiung der Juden im Bereich der Babylonier. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir einfach wissen, Jesus Christus ist derselbe, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so, wie er sein Volk damals gerettet hat, so wie er Esther damals gerettet hat, kann er auch dich retten, kann er auch dir helfen in deinem Leben, dass du ja wirklich immer wieder auch merkst, wie Gott die Fäden in der Hand hält. Und wenn man sich das mal im eigenen Leben überlegt, wenn ich das in meinem Leben überlege, wie oft Gott da schon ja eingegriffen hat, wo man es erst deutlich hinterher gemerkt hat, wo man vielleicht im ersten Moment etwas sprachlos davor stand, wo es eine Situation war, wo man sich sagt, Herr, warum lässt du das jetzt zu? Warum hat Gott zugelassen, dass dieses junge Mädchen in den Königspalast kam? Zu dem Zeitpunkt war ja nicht zu erwarten, dass sie wirklich mal Königin wurde. Ja, vielleicht mal eine Nacht beim König zu sein und dann nie wieder dran gedacht, wie die ganzen anderen Frauen. Und so lässt Gott manches in meinem Leben, vielleicht auch in deinem Leben zu und hat doch einen Plan, den wir später vielleicht einmal sehen. Vielleicht auch nicht hier auf der Erde, aber im Himmel wird sich das alles auflösen. Da werden wir sehen, was Gott mit unserem Leben vorhatte. Da werden wir sehen, warum das eine oder andere passiert ist. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er, da er sich nicht verändert hat, mit uns geht, bis an das Ende der Zeitalter, wie der Herr Jesus es den Jüngern zugesagt hat. Und dass er dein Leben in der Hand hat und dass er möchte, dass wir genauso treu, wie die Esther dann gewesen ist, ihm nachfolgen und ihn verehren.